Unser Andreas, der war damals so gut 3 Jahre alt oder knapp 4, ist mit dem Lied auf den Lippen ins Bettchen gegangen, eine Etage höher, und hat es etwas anders gesungen als ich. Ein paar Töne gerade gerückt, so kindlich gerade gerückt. Ja. Und so ist es heute ein Volkslied geworden. Also er ist eigentlich der Mitkomponist.
Das heißt, seine Version hat sich durchgesetzt.
Ein paar Töne, nicht? Also in der Weihnachtsbäckerei, klingt wie ein Schluss. Mhm. Eigentlich habe ich es, glaube ich, in der Weihnachtsbäckerei als Auftakt geschrieben. Ja. Und sowas hat er geglättet und damit hat er mir geholfen, das Lied wirklich noch kindgerechter zu machen.
Rolf Zukowski ist Deutschlands großer Familienmusiker. Ganze Generationen sind mit seinen Liedern groß geworden, haben Geburtstage gefeiert, die Zeit in der Weihnachtsbäckerei genossen oder sind mit ihm sicher über den Zebrastreifen gekommen. Er ist eine echte Legende und ein Mann, der, und das habe ich in jeder Sekunde unseres Gesprächs gemerkt, der die Musik wirklich liebt. Ob er für Kinder oder für Erwachsene schreibt und singt, ganz egal. Und diese Liebe zur Musik hat er schon ganz früh entdeckt, schon als kleiner Steppke in seiner Heimatstadt Hamburg. Auch über seine Kindheit dort haben wir gesprochen. Und eine kleine Überraschungsbotschaft von einer sehr bekannten Sängerin gab es auch. Da war Rolf Zukowski richtig gerührt. Also, viel Spaß jetzt mit dem SWR 4 Baden-Württemberg Promi-Talk.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4 Baden-Württemberg.
Rolf Zukowski ist bei mir in meiner kleinen grünen Stube. Ich freue mich sehr. Leider ohne Gitarre, Herr Zukowski. Durften Sie die nicht?
Warum? Ich könnte
jetzt. Die liegt im Kofferraum.
Da liegt sie gut.
Aber ja. Wir können ja zur Not singen.
Bei gibt's 8 Wunschtitel so? Spontan Gesangswunschtitel?
Bestimmt. Aber wir machen ja nachher eine kleine Reise durch Ihr Leben. Da kommen die von ganz alleine.
Die liegen auf der Strecke.
Die liegen auf der Strecke und die nehmen wir dann einfach auf. Und Sie sind gut bei Stimme, habe ich gerade schon gehört.
Corona hinter mir, Stimme kommt wieder.
Ja?
Ja.
Und leichtes Kratzen ist noch da, oder?
Ja, morgens, aber sie singt sich frei und ich glaube, in dieser Sendung ist sie dann ganz gut.
Freue mich sehr. Sie sind der Familienmusiker. Ich glaube, das ist ein Begriff, den sie durchaus akzeptieren. Den Kinderliedermacher mögen Sie nicht so, weil Liedermacher zu technisch klingt, oder?
Ja, also das Machen gehört natürlich schon dazu, aber die Inspiration, das eigentliche Ding ist eigentlich mehr wie so etwas einfangen, Schwingungen einfangen oder auch fast vom Himmel kommende Dinge, die man selber nicht begreift, zum Klingen zu bringen. Darum finde ich, mit dem Wort machen beschreibt man den Beruf nicht so im Kern dessen, wie ich ihn empfinde. Mhm. Ansonsten die Kollegen, die wirklich ehrenwerten Kollegen, Reinhard May und andere, die haben diese Zunft ja gegründet. Mhm. Und ich bin ja eigentlich auch ein bisschen am Rande der Zunft mit meinen Kinder-Elternliedern. Trotzdem kann ich das Wort, wenn man mich so bezeichnet, durchaus auch akzeptieren.
Ja, aber Familienmusiker gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es ja wirklich so ist, ganze Generationen sind mit ihnen groß geworden, haben Geburtstage gefeiert, in der Weihnachtsbäckerei Spaß gehabt oder sind einfach nur sicher über den Zebrastreifen gekommen. Das ist ja wirklich eine ganze Welt, die sie da geschaffen haben. Über 800 Lieder sind es.
Die GEMA sagt, es sind 1100 Einträge in meiner Datei. Aber da sind natürlich viele dabei, wo ich mit dran gewirkt habe, also Textdichter oder Sonderversionen von Liedern. Ich glaube, mit 800 kommen wir dem schon nahe, wo man sagt, das ist mein Kernrepertoire.
Und wie viele davon haben Sie immer spontan?
Ich könnte die 800 jetzt singen. Ja, Januar, Februar, März, April. Also ich kann relativ viele Lieder auswendig singen. Ich war mal auf einer Tournee mit Wunschkonzerten. Da habe ich gesagt, ich singe alles, was ihr wollt. Schreibt es auf eine Karte im Foyer. Und daraus haben wir dann eine Art Hitparade des Tages gemacht. Mhm. Damals habe ich dann meine Liederbücher in Großformat auf der Bühne gehabt, um zur Not reinzugucken. Ja. Das kam sehr selten vor. Aber ich war ja auch, das war jetzt vor 25 Jahren, ich war auch wirklich mehr im Saft mit meinem eigenen Repertoire. Mhm. Das hängt schon auch damit zu tun, dass die Routine der Bühne im Moment bei mir natürlich nicht mehr so ganz da ist. Darum darf man mich nicht zu hart auf die Probe stellen.
Habe ich auch nicht vor. Wir wollen ja über Ihr Leben sprechen und da gehört natürlich jetzt auch dieser große Geburtstag dazu, den Sie gefeiert haben. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen da nachträglich noch zu gratulieren. 75 Dankeschön. Jahre alt geworden. Herr Zukowski, haben Sie es geschafft, wie Sie es angekündigt haben, mal den tatsächlich ganz privat mit Ihrer Frau in Paris zu feiern oder haben alle Sie dann doch irgendwo hingeschleppt, um die große Sau zu machen?
Also es war privat, aber es waren, glaube ich, so ungefähr 2 Millionen Touristen in der Stadt. Paris war sehr voll, aber keiner hat gemerkt, was uns so richtig bewegt. Also es war richtig schön. Wir sind ins Olympia gegangen, haben da ein Konzert gesehen mit Anne Sieler, einer großartigen Chansonsängerin. Und ich habe mit meiner Frau im Hotel, in Straßenrestaurants, wie auch immer, dieses Gefühl gehabt, wir beide, wir mögen uns zum Glück immer noch so doll, dass wir auch zu zweit Geburtstag feiern können. Die Familie war dann am Telefon und es gab mindestens 300 bis 400 SMS, auf die ich so nach Haut nach Ei gegangen.
Aber schön, dass Sie das tatsächlich umgesetzt haben, dass Sie dann nicht den ganz großen Bahnhof, ich glaube, Ihre Frau hat damals gesagt, sie möchte, Sie haben den 70. glaube ich, sehr groß gefeiert.
Ich habe den in drei Abschnitten gefeiert. Mhm. Einmal die Familie, die Kernfamilie, die Verwandtschaft, dann das beruflich mir nahe Umfeld und dann noch vielleicht das Thema Business, Schallplattenfirma, Musikverlag. Und das war ihr, ehrlich gesagt, dann doch ein bisschen viel, denn sie muss immer dabei sein, sie muss vieles ja auch mitgestalten und muss sehr vielen Menschen gerecht werden, manchmal auch Speisekarten, Gästelisten. Und sie hat gesagt, könnten wir das zum 75. Mal sein lassen? Und ich habe es ihr damals versprochen und auch eingehalten.
Damit haben Sie sich jetzt aber quasi für den 80. wieder die große Sause erarbeitet mit der Reise nach Paris.
Es kann sein, dass es meine Frau ein bisschen bewegt. Aber nun lass mich mal erstmal 80 werden, dann schauen wir mal. Vielleicht fahre ich noch viel weiter weg als Paris, vielleicht da, wo es auch Funklöcher gibt, Nordpol oder Südpol. Mal gucken. Nein, ich feiere ja ganz gerne, so ist es ja nicht. Mhm. Aber die Arbeit, die daran hängt, die darf man nicht unterschätzen. Der Menschenkreis um mich herum ist nun mal immer größer geworden. Ja. Und viele wollen dann auch gerne feiern und haben vielleicht auch das Gefühl, wenn der Rolf nicht mehr feiert, dann geht es ihm schlecht. Und das Gefühl soll die auch nicht haben.
Mhm. Stimmt natürlich. Sie haben wahrscheinlich auch schön gegessen. Waren da, Herr Zukowski, Gewürzgurken dabei?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Völlig unerwartet. Es gab ein Straßenrestaurant mit einem Innenbereich, den wir nie gesehen haben. Das hieß Kaviarhaus, also ganz hochkarätig. Mhm. Wir haben dort keinen Kaviar gegessen. Das heißt doch, ich habe so ein Lachs-Tatar gegessen mit ganz feinem Kaviar obendrauf. Mhm. Und als Vorspeise haben die eine Glasschüssel mit Gewürzgurken auf den Tisch gestellt. Aber nicht, weil sie mich kannten. Das scheint im Moment die Delikatesse in Paris zu sein.
Ist natürlich schön, weil in Ihrer Kindheit haben Sie tatsächlich Gewürzgurken zu Ihrem Lieblingsessen erklärt, lag vielleicht auch daran, dass Ihre Großeltern ein Gemüsegeschäft hatten.
Ja, ich durfte da helfen. Es war keine Kinderarbeit, es war wirklich Spaß, Kartoffeln abzuwiegen und Gewürzgurken mit dieser Holzzange aus dem Holzfass herauszunehmen, in so eine Art Pergamentpapier einzuwickeln und dann natürlich auch immer mal zu probieren. Und ich mochte die wirklich sehr gerne.
Sie mussten schauen, dass die Qualität stimmt und haben deshalb immer mal wieder probiert.
Ja, ich musste prüfen, natürlich, das war meine Hauptarbeit.
Sie sind gebürtiger Hamburger und erzählen in Ihrer jetzt frisch erschienenen Autobiografie, ich finde sehr bewegend von dieser Zeit in Hamburg, die Großeltern, wie gesagt, mit diesem Geschäft. Ihr Vater ist zur See gefahren als Steward. Und er war, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, eine eher tragische Figur. Er hat da sehr oft die Schiffe wechseln müssen und hat sich an Land auch nicht unbedingt so sicher und wohl gefühlt. Woran lag das, dass Ihr Vater
so also Beständigkeit war jedenfalls nicht sein Ding. Mhm. Der Alkohol war leider sehr sein Ding. Und ihn davon wegzukriegen war ganz, ganz schwer für meine Mutter und für die, die es irgendwie versucht haben. Ich vermute, das haben eher so auch die anderen Verwandten erzählt, dass er in seiner frühen Kindheit nicht genug Bestätigung erfahren hat. Dass er sich immer irgendwie vergleichen musste und dabei nur der kleine Werner war. Körperlich auch klein. Mhm. Und er ist mit 14 Jahren zur See gefahren, ich glaube, um dem allen zu entfliehen und an Bord einfach eine neue Umgebung und auch neue Anerkennung zu finden. Mhm. Aber diese Unbeständigkeit hat natürlich auch Folgen für meine Mama gehabt, denn das hieß ja auch, kein beständiges Geld ins Haus zu bringen und auch immer wieder Spannungen auszuhalten. Und meine Mutter als Friseurin konnte das nicht ganz ausgleichen, was der fehlende Hauptverdiener sein sollte. Mhm. Eine Zeit lang hat das ja noch gut geklappt. Also in den frühesten Kinderjahren hatten wir dieses Problem nicht. Da kam Papa zwar öfter nach Hause, als es vielleicht zu erwarten war, weil er das Schiff gewechselt hatte. Mhm. Aber es kam der sogenannte Ziehschein, so hießen die Monatsgehälter der Seeleute, heißen sie, glaube ich, heute noch. Und meine Mutter hat sich dann, als es immer schwieriger wurde mit der Versorgung der Familie durch meinen Vater, entschieden, zur Post zu gehen, Briefzustellerin zu werden, später Beamtin zu werden und eigentlich letztendlich die Hauptverdienerin der Familie. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Morgens um 5 aufstehen, um 2 kaputt nach Hause kommen.
Und dann die Kinder noch.
Natürlich,
sagen, die Familie zu managen.
Es war allerdings ein Hauptberuf, ne? Also es war jetzt kein Halbtagsberuf, sondern sie hat ein volles Gehalt bekommen und hat dadurch nachmittags, wenn wir aus der Schule kamen, auch für uns da sein können.
Heute leider undenkbar, ne? Mit einem Halbtagesjob eine Familie zu
ernähren. Ja, ich fand es sehr, sehr schade, dass die Deutsche Post das nicht mehr heute anbieten kann, weil es wahrscheinlich ökonomisch nicht geht. Mhm. Die Postzusteller haben heute ein ganz anderes Leben. Die Postbezirke sind völlig neu vermessen worden. Und bei uns kommt der Briefträger manchmal erst nachmittags um 16:30. Das heißt, so kann man natürlich als Mutter nicht eine Familie und einen Beruf unter einen Hut bringen.
Mhm. Haben Sie gelitten unter Ihrem Vater, unter dieser Unbeständigkeit oder auch direkt, weil er unberechenbar war?
Also ich habe eher immer eine Art Mitleid empfunden, weil ich mir angucken musste, dass er nicht klarkommt. Vor allem, als ich dann älter wurde, so mit 12, 13, 14 Jahren. Gelitten haben wir einfach mehr für meine Mutter, weil wir gemerkt haben, die muss ihn aushalten. Also er hat uns nicht geschlagen. Es war keine so schwere Kindheit, wie man es jetzt vielleicht denkt. Es war auch oft sehr fröhlich. Er konnte sehr gut Mundharmonika spielen und hatte ja auch oft richtig gute Laune. Also es war jetzt nicht so, dass er ein durchgehend leidender, depressiver Mensch war.
Andererseits ist da natürlich dieser Vater, der zu See fährt. Das ist ja wahrscheinlich für einen kleinen Jungen erstmal total wild romantisch. Gerade wenn man in Hamburg wohnt, da gehört das natürlich dazu. Haben Sie seine Reisen irgendwie mitverfolgt im Geiste oder den Globus genommen und geguckt, wo der Papa jetzt gerade...
Ich habe gerade eine Einladung bekommen von der Oldendorf-Reederei. Das sind also Bulk Carrier, die Schüttgut transportieren, der größte der Welt übrigens. Die haben mich zu einer Reise eingeladen, wie mein Papa sie gemacht hat. Mhm. Nach Südamerika vor allem. Das waren die ersten Jahre mit der Reederei Hamburg Süd nach Argentinien, Brasilien und so weiter. Später ist er mit Trampschifffahrt auch ganz woanders hingefahren, auch in die arabische Welt, in Ostafrika. Ich habe immer davon geträumt, das auch mal zu machen. Damals waren die Frachtschiffe noch so, dass es nicht einfach war, die Ehefrau oder andere Fahrgäste mitzunehmen. Diese Schifffahrt hat sich, was das angeht, geändert. Es gibt immer Mitfahrgelegenheiten und die skandinavischen Reedereien waren da wirklich immer weit voraus, zu sagen, diese Seeleute müssen auch mal ihre Frauen dabei haben oder Teile der Familie. In dem Sinne kann ich vielleicht diesen Traum ganz spät jetzt noch mal mitmachen. Und ich glaube nicht, dass ich das ohne meine Frau machen möchte. Ja. Wir gucken uns mal den Plan an, den diese Reederei anbietet für das Jahr 23.
Sie könnten doch den 80. einfach auf dem Frachtschiff feiern.
Gute Idee. Vielleicht in einem Container.
Ja, sowas. Da könnten die Fans Ihnen nicht hinterherreisen. Und sie hätten eine Zweisamkeit vielleicht nicht ganz so glamourös wie in Paris. Aber durchaus exotisch.
Man muss es aber auch körperlich können. Ne? Also Seeschifffahrt heißt auch immer noch, es kann hohe, raue See geben. Es kann sehr viel Wind geben. Und mal gucken, wie ich mit 80 drauf bin. Wollen wir mal ganz optimistisch rangehen.
Aber wäre es für Sie reizvoll, diese Reise, die Ihr Vater gemacht hat, da, also würde sich für Sie da ein Kreis schließen oder ist das,
Nein, abgearbeitet? Ich würde das sehr, sehr gerne. Wir haben auch Kreuzfahrten gemacht, wie man so als Hamburger ist, wenn die andauernd vorbeifahren. Die Schiffe muss man auch mal mitfahren. Und die abenteuerlichste war vor 3 Jahren in die Antarktis zu fahren mit der kleinen MS Bremen. Das war wirklich ganz, ganz wunderbar, aber auch wirklich abenteuerlich mit sehr hohem Seegang. Aber die Strecke des Vaters und dabei auch ihm noch mal ein bisschen auf die Spur zu kommen, das wird mich schon sehr reizen.
Eine Ihrer frühesten Erinnerungen ist, glaube ich, dass das Etagenbett in Ihrem Kinderzimmer auf Sie zusammenkracht, weil bei Ihrem Bruder oben auch ein bisschen Seegang war.
Das ist fast richtig, aber wir hatten kein Kinderzimmer. Wir waren 5 Personen in einem Zimmer. Oh. Mama, Papa und 3 Kinder.
Okay.
Das 4. kam dann später, ja. Aber tatsächlich hat mein Bruder in diesem Etagenbett oben irgendwie auch auf hoher See einiges aushalten müssen. Und ich war unten quasi im Maschinenraum. Und das Bett ist zusammengekracht. Das ist übrigens meine erste wirklich echte eigene Erinnerung. Das hat mir niemand erzählt. Ich erinnere das. Und ich saß wohl zufällig auf dem Ende des Bettes, wo man es überlebt hat. Wer weiß, ob ich sonst hier heute sitzen würde. Wenn so ein Bett runterkracht auf so ein 4-5-jähriges Kind, das kann auch ganz anders ausgehen. Ne?
Und gegen Laternenpfahl sind Sie auch gelaufen. Auch eine frühkindliche Erinnerung.
Sie wissen aber auch alles über mich. Ne?
Ja.
Und das war so ein gusseiserner Laternenpfahl. Die hatten unten noch so gusseiserne Kränze drumherum. Und der Kranz saß, glaube ich, genau da, wo meine Stirn war. Und ich muss vor mich hingeträumt haben.
Das wollte ich nämlich fragen. Ich wollte nicht glänzen mit Ihren Erinnerungen, sondern hat das was über Sie ausgesagt? So durch die Stadt laufen, vielleicht beeindruckt sein, auch von dem, was man sieht, ein bisschen in sich gekehrt und dann kommt der Laternenpfahl und weckt Sie auf.
Ein bisschen verträumt war ich sicher schon manches Mal. Aber vielleicht war das auch eine Lehre. Ich meine, man muss ja manches als Kind einmal hart erfahren, um zu sagen, das soll mir nicht nochmal passieren. Vielleicht habe ich danach die Augen etwas besser offen gehalten.
Wann kam die Musik in Ihr Leben, Herr Zukowski?
Ganz früh durch die singende Mama. Sie hat wirklich leidenschaftlich und viel gesungen. Das ganze Repertoire der damaligen Zeit, frühe 50er Jahre, Katharina Valente, Operettenmelodien, immer nur lächeln und immer vergnügt. Aber auch ein paar Jahre später, Mainz bleibt Mainz, geschaut und so ein Tag so wunderschön wie heute, das fand bei uns auch statt. Das war die erste und, glaube ich, ganz wichtige intensive Phase, um zu spüren, dass Musik im Leben einen Stellenwert hat, für den man manchmal gar keine Worte findet. Mhm. Man singt einfach. Und in einer Familie ohne Gesang kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Meine Frau singt heute sehr ähnlich, wie meine Mutter es getan hat, nur andere Lieder. Mhm. Und manchmal ertappt sie sich dabei, wenn ich sage, hast du aber schön gesungen, sagt sie, wieso habe ich gesungen? Das weiß sie dann gar nicht. Aber der Mundharmonika spielende Papa, der übrigens auch Kastagnetten imitieren konnte, mit Löffeln, wenn man die so zwei Löffel ineinander legt, der spielte auch eine Rolle. Und gesungen haben wir gemeinsam immer, vor allem an Weihnachten und an Tagen, wo wir irgendwie Volkslieder singen wollten oder Seemannslieder auf der Reeperbahn nachts um halb eins, La Paloma. Also die Familie war auch eine singende Familie. Mhm. Nur einen professionellen Musiker hatten wir nicht, nur einen Opa, der Chordirigent war. Das wusste ich aber nur, ich habe ihn nie dabei gesehen.
Also es war nicht der Opa, der den Enkel dann mitnimmt und
leider
sagt
nicht,
so, hier.
Leider nicht, nein. Aber ich habe dem Opa mal was vorgesungen. Mhm. Wir wohnten im Erdgeschoss, hatten einen Balkon und er konnte unten im Garten zuhören, wie ich singe. Und da habe ich das Lied "Es singt wohl ein Vöglein" von einem Herrn Bräutigam gesungen. Kommt, glaube ich, sogar aus dieser Region, das Lied. Und er hatte eine Träne im Auge. Und ich habe gedacht, wieso hast du jetzt Opa so traurig gemacht? Das ist doch gar kein trauriges Lied. Ein paar Jahre später, spätestens als wir selber Kinder bekamen, habe ich schon begriffen, dass singende Kinder auch anrührend sind und dass man manchmal wirklich Tränen in den Augen hat.
Auch so ein bisschen die Kraft der Musik gespürt
und
die Emotionen, die man
das
auch...
Das ist ja bei Kindern oft ganz, ganz ursprünglich. Mhm. Kinder spüren auch, wenn sie singen, manchmal, dass sie sowas wie eine Seele haben. Die sagen dann nicht nur einmal zu mir, mir wird plötzlich so warm beim Singen. Mhm. Und dann merken die, da ist was, das ist anders als aus dem Lautsprecher. Und daran habe ich natürlich oft angeknüpft, wenn ich mit Kindern gesungen habe und auch wenn ich Lieder für sie geschrieben habe.
Ich glaube, ihre Kinder waren auch ganz, ihre Tochter, die Anushka, war ganz wichtig, dass sie sich auch beschäftigt haben dann mit Kindern und Singen. Da war die noch ganz klein, glaube ich, 2 Jahre alt.
Ja, noch nicht mal ganz, glaube ich. Sie ist 71 geboren.
Ja.
Übrigens 4 Monate nach unserer Hochzeit, ne, gerade rechtzeitig.
Ja, überlappend.
Wie sich das gehört. Und es gibt eine Liederfibel aus dem Schwann Verlag. Ich glaube, der ist hier im Südwesten zu Hause. Und da sind die Noten wie kleine Bildchen zu sehen. Also da geht alle meine Entchen oder es klappert die Mühle am rauschenden Bach und so weiter. Und das hat uns sehr, sehr berührt, wenn sie dann abends im Bett saß und sich singend in den Schlaf gesungen hat, sie selber. Und ich habe irgendwann gedacht, komisch, die Lieder haben ja mit ihrem Leben gar nichts zu tun. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken und mit ihr an der Hand die allerersten, noch nicht mal ganze Lieder, sondern Liedelemente gesungen. Ich glaube, das waren so Sachen wie Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Es dauerte ein paar Jahre, bis daraus ganze Lieder wurden. Aber die Idee, aus dem Kinderleben heraus Lieder zu schreiben, war zunächst eine ganz private Angelegenheit.
Was ich interessant finde, Sie haben natürlich Ihre musikalischen Wurzeln nicht bei den Kinderliedern, sondern hatten eine eigene Band, die Beethovens.
Genau.
Und da waren die Beatles, waren, glaube ich, durchaus wichtig für die musikalischen Einflüsse. Und Sie waren auch gar nicht unerfolgreich. Sie waren im Fernsehen, Sie hatten Konzerte und da ging ja richtig was.
Ja, das hätte groß werden können.
Das hätte groß werden können. Die Beethovens haben sich, glaube ich, selbst zerlegt, oder? Da gab's,
es gab einen,
Ärger
der die Band zerlegt hat, würde ich sagen, ja. Ja, unser Solo-Gitarrist, der die Band gegründet hat, darum durfte er später auch den Namen weiterführen, nur wir waren dann nicht mehr dabei. Der war eben auf den Spuren von Jimi Hendrix angekommen. Und das hatte mit unserer Art von Beatmusik nicht viel zu tun. Die Soli wurden immer länger. Ehrlich gesagt auch ein bisschen unerträglich. Ich weiß nicht und wir wissen nicht, ob er irgendwelche Dinge genommen hat. Also Alkohol spielte zwar immer eine gewisse Rolle, aber diese ausufernden Soli wurden wirklich für uns zum richtigen Problem. Denn als Musiker hat man gewisse Tricks, jemanden wieder einzufangen. Das kann ein Break am Schlagzeug sein. Das kann sein, dass man plötzlich lossingt und man sagt, jetzt singen wir mal wieder. Mhm. An dem Abend, das war der zweite Weihnachtstag 1967, da hörte das Solo einfach nicht auf. Und es kamen 1-2 Bierflaschen aus dem Publikum auf die Bühne und wir haben uns dann nur noch angeguckt. Wir anderen 3 Beethoven haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns kopfnickend Zeichen gegeben, wir verlassen die Bühne.
Und er hat also alleine weitergespielt dann?
Und noch nicht mal stehend. Irgendwann saß er da auf der Erde und vielleicht war er auch bedröhnt, ich weiß es nicht. Aber der Beleuchter hat dann einfach die gesamte Bühnenbeleuchtung runtergefahren und damit auch seinen Verstärker ausgemacht. Und dann war es vorbei mit den Beethovens.
Tatsächlich, hätte er ein einmaliger Ausrutscher sein können und dann
das
entschuldigt er sich dann.
Schon mehrfach nah an der Grenze sein können. Und dieses Mal war es einfach über die Linie hinaus. Mhm. Wir hatten ihn ja schon mehrfach wieder eingefangen.
Aber für sie hat sich diese Beethovens-Zeit natürlich trotzdem gelohnt, weil 1965, glaube ich, eine ganz bezaubernde Frau im Publikum stand und auf die Bühne gefunkt hat.
Sie war ganz nah an der Bühne. Es war ein ganz kleiner Polo-Club in Hamburg. Mhm. Die Bühne war niedrig. Das heißt, der Blickkontakt war nicht von ganz oben nach ganz unten. Ja, sie stand da, hat, glaube ich, mitgesungen und hat so geguckt wie vorher noch keine andere Frau. Und wir haben uns so schnell verliebt, dass danach, sie musste sich von ihrem Freund trennen. Sie war mit einem anderen Freund zusammen. Das hat ein Vierteljahr gedauert und es war, glaube ich, nicht leicht für sie. Mhm. Aber wir haben dann zusammengefunden und sind bis heute zusammen und sind auch sehr glücklich, dass es so lange gut geht mit uns beiden.
Richtig schöne Liebesgeschichte. Eigentlich ohne Brüche. Zumindest, wenn man es so von außen
also zwischen
betrachtet.
Uns beiden hat es nie einen großen Bruch gegeben. Also eine Ehe in dieser Länge hat auch Phasen, wo man sagt, wir müssen wieder zusammenfinden. Aber wirklich in der Gefahr, sich zu trennen, waren wir nie.
Also die musikalischen Wurzeln natürlich ganz andere. Sie sind nicht quasi als 17-, 18-Jähriger dagestanden und haben gesagt, ich mach mal das Zebrastreifenlied und damit geht's richtig ab. Das wäre auch ein bisschen ungewöhnlich gewesen, ohne das jetzt in seiner ganzen Breite zu besprechen, aber wie oder wann haben Sie dann gemerkt, dass das eine Musik ist für Kinder, die Sie auch wirklich anspricht und die Sie mit ganzem Herzen machen können?
In unserem Kinderhaus. Wir haben, das war damals in Hamburg übrigens ein Trend, den Kindergarten selbst organisiert. Mhm. Die Eltern haben alle irgendwas getan, damit das funktioniert. Übrigens auch die Väter. Viel am Wochenende, Bauarbeiten, mit den Kindern was spielen. Und ich war der Musikant im Kindergarten. Und diese kleinen Liedelemente, von denen ich gesprochen habe, unter anderem auch Mein Platz im Auto ist hinten, die wurden eigentlich im Spielkreis oder im Sitzkreis dieses Kinderhauses zu Liedern. Es gibt in meiner Biografie auch ein Foto von einem dieser allerersten Konzerte mit, glaube ich, 20 Kindern. Darunter auch mein Sohn Alexander und sein Freund Julian. Und da habe ich gespürt, dass mir das selber sehr viel bedeutet und dass ich nicht nur Kinder beglücken möchte, sondern dass es mich selber auch wirklich richtig glücklich macht, solche Lieder zu schreiben, sie mit Kindern zu singen. Es kamen dann ja auch bald Anfragen von anderen Kindergärten und Schulen und daraus hat sich dann meine erste Tourneetätigkeit entwickelt.
Und da habe ich wirklich schmunzeln müssen. Die Kindergartentournee, 50 Pfennig pro Auftritt.
Richtig.
Pro Kind. Was? Pro Kind? Pro ja, okay. Kind, ja. 50, genau. Also jedes Kind hat 50 Pfennig bezahlt. Da kam dann aber trotzdem keine größere.
Nein, aber es waren bis zu 4 Konzerte am Tag. Und damals waren in den Kitas 60 bis 80 Kinder. Mhm. Und ich habe mir allerdings auf dem Nachhauseweg immer schon ausgerechnet, wie viele Konzerte willst du eigentlich noch geben. Mhm. Aber parallel dazu haben sich ja andere Dinge ganz gut entwickelt. Die Gruppe Petersson und Mark, für die ich geschrieben habe seit 1975. Die Fink war das Beeldil, ein Folklore-Ensemble in Hamburg. Für die habe ich vor allem plattdeutsche Lieder geschrieben. Die kamen in eine Erfolgszone, wo man auch Geld verdient. Mhm. Wer so ein bisschen die Branche kennt, der weiß, dass das Geld aber in der Regel erst ein Jahr später kommt. Ja. Es sind Lizenzen, sind nicht sofort da. Mhm. Darum musste ich tatsächlich nur eine Reihe dieser Konzerte geben, aber die wurden ja auch größer. Mhm. Also ich habe einmal in einer Schule, wo ich vorher immer jede einzelne Klasse begrüßt habe, die 5. Klassen übrigens, habe ich gefragt, darf ich auch mal für 2 Klassen singen, weil ich immer so heiser wurde. Und der Schulleiter hat gesagt, ja, Sie können es ja mal ausprobieren. Und das funktionierte. Das funktionierte so gut, dass ich danach dann auch für ganze Schulen und auf Schulfesten gesungen habe. Und dann waren die Gagen schon ein kleines bisschen größer, aber natürlich waren es keine Pop- oder Schlagergagen, das kann man sich ja denken im Kind.
Und wann haben Sie gemerkt, das kann sich auch finanziell tragen? Sie haben es gesagt, Sie haben als Produzent und als Komponist Erfolge gehabt. Auch für Nana Mouskouri zum Beispiel Guten Morgen Sonnenschein geschrieben. Immer noch ein richtiger Hit, der ja auch alle Zeiten überdauert hat und wahrscheinlich auch überdauern wird. Mhm. Das war die Schiene, die lief gut. Aber wann haben Sie gemerkt, der Bereich der Kinder- und Familienmusik trägt sich und
es
kann
ging ineinander über. Petersson und Mark waren erfolgreich, in der Schweiz sehr erfolgreich. Es gibt jetzt sogar ein Musical, Io senza te, am Thuner See, lohnt sich sehr. 13. Juli ist Premiere. Da kamen ja die ersten Rückflüsse schon 1977, 78 von Liedern wie Cindy zum Beispiel. Und später sind sie beim Eurovision Song Contest recht erfolgreich geworden mit Io senza te. Es gab den Song Birds of Paradise, das war ein richtiger Radiohit. das zeichnete sich schon als eine Art Grundsicherung ab für uns. Und Fink war das Bild ja nicht ganz so sehr, obwohl die Mundartmusik in Norddeutschland damals wirklich richtig erfolgreich war. Künstler wie Knut Kiesewetter zum Beispiel waren richtige Stars des Nordens. Und bei den Kindern haben sich die finanziellen Erfolge eigentlich erst so mit Duda im Radio und anderen Liedern eingestellt. Mhm. Die Schulwikit bei Radio Vogelhochzeit war auch durchaus ein Erfolgsthema. Aber der Rundfunk und später und ganz toll mich auch das Fernsehen, da kamen dann schon Beträge zusammen, dass ich zuversichtlich wurde mit dieser Art von Repertoire, Familie, Kinder. Da kannst du einige Jahre weitermachen, dass es so viele werden würden. Das habe ich am Anfang natürlich nicht geahnt.
Aber Ihre Karriere hat dann schon größere Dimensionen angenommen, vor allem auch durch große Fernsehauftritte. Wetten, das war, glaube ich, ein Beschleuniger.
Absolut,
vor einem Millionenpublikum.
Februar 82.
Frank Elstner war damals der Moderator. Später haben Sie dann bei Thomas Gottschalk, glaube ich, die Weihnachtsbäckerei präsentiert.
Das ist übrigens eine schöne Anekdote. Es gab mal eine Sendung, da waren Anita Ekberg und noch eine andere Dame in Strapsnischer in seiner Sendung. Und am nächsten Morgen stand in den Zeitungen, ja, Wetten, das für Kinder, das kannst du vergessen.
Zu viel Erotik.
Zu viel Erotik. Und dann hat man mich angerufen, eigentlich sollte ich kurz vor Weihnachten in der Sendung sein mit der Weihnachtsbäckerei, ob ich nicht früher kommen könnte. Und das war dann in der ersten Adventswoche. Und ich kam in den Saal und Thomas Gottschalk rief über sein Mikrofon, da kommt ja mein Retter. Und letztendlich war es für mich ein Segen, denn dadurch, dass das Lied so früh schon in Wetten, das war, hatte ich den ganzen Advent gehabt, um Schwung zu bekommen für wirklich das erste richtig große Weihnachtslied der neuen Art für die ganze Bevölkerung. Denn es ist ja durchaus nicht nur ein Kinderlied, die Weihnachtsbäckerei.
Ja, also bei uns zu Hause ist es auch immer noch das Familienweihnachtslied. Also bevor dann die klassischen Weihnachtslieder, alles hat seine Zeit. Aber
eigentlich muss ich sagen, die Weihnachtsbäckerei ist kein Weihnachtslied, es ist ein Bäckerlied.
Ja.
Es handelt von der Weihnachtszeit. Mhm. Aber ich habe so viele richtige Weihnachtslieder geschrieben, dass ich diesen Unterschied schon ziemlich wichtig finde. Mhm. So ein Lied wie "Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren". Das ist ein Weihnachtslied. Mhm. Trotzdem finde ich sehr schön, dass mit der Adventszeit die Weihnachtsbäckerei eröffnet wird, denn damit bin ich in allen Familien präsent, die auch nur annähernd gerne backen.
Ich kenne es so, der Ablauf ist klassischerweise so, dass man beim Eingang in die Adventszeit wird die Weihnachtsbäckerei gespielt. Gespielt, 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 gespielt. Und nach 3 Wochen sagt man dann, können wir mal was anderes hören?
Ja, ja.
Das
haben die Hits so an sich, die Ohrwürmer, ja.
Genau, also es kann dann auch wieder, dass man sagt, jetzt wieder ein Jahr keine Weihnachtsbäckerei. Und man freut sich aber im Jahr drauf genauso wieder drauf.
Also die Weihnachtsbäckerei muss ja auch irgendwann geschlossen werden, denn wenn die Plätzchen alle gebacken sind, dann hat man ja den Vorrat für Heiligabend und Weihnachten und die Jahreswende.
Ja.
Und dann gibt es ja zum Glück noch andere Lieder, die Kinder auch sehr gerne singen. Also mein Nikolauslied zum Beispiel wird gern gesungen oder die Jahreswende. Das Uhr kommt dann langsam in Sicht. Die hat ja auch letztendlich Ohrwurmcharakter.
Wenn wir gerade bei der Weihnachtsbäckerei sind, den großen Auftritt bei Wetten, das haben wir schon angesprochen. Sie haben dieses Lied im Auto komponiert oder es ist Ihnen zugeflogen auf der Autobahn. Warum ist das Auto für Sie so ein guter Ort, um die Musik irgendwie aus der Luft zu greifen und da was draus zu machen?
Also irgendwas muss ja dran sein, denn ich habe wirklich bestimmt 5 oder 6 Lieder im Auto geschrieben, vielleicht auch noch mehr. Es braucht allerdings schon eine eher verkehrsarme Zeit. Die Weihnachtsbäckerei habe ich in den Abend hineingeschrieben und andere Lieder übrigens auch eher in Zeiten, wo es keinen Stau gibt und wo man nicht sich überlegt, wo muss ich jetzt abbiegen oder so. Es müssen Strecken sein, die sich irgendwie von allein ergeben. Und dann muss was in der Luft liegen. Ich nehme mal was ganz anderes, aber es ist nicht untypisch. Im Osten geht die Sonne auf. Mhm. Habe ich kurz nach der Wende geschrieben, auf der Fahrt in die Nacht, aus der Nacht in den Morgen nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich gedacht, aha, diese alte Spruchweisheit. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Da kannst du was draus machen. Das habe ich vor mich hingesungen, habe aber dabei auch politisch gedacht. Mhm. Denn da ging auch politisch im Osten die Sonne auf. Und so ticke ich eben. Ich brauche oft Anstöße von verschiedenen Seiten. Bei der Weihnachtsbäckerei war es die Familie zu Hause. Ich war in Bochum in einem adventlichen Konzert mit Verkehrssicherheit und Weihnachten und hatte mir zum ersten Mal ein Autotelefon gemietet. Das waren übrigens sehr große Geräte damals, wie große Kofferradios.
Ja.
Und ich habe die Familie angerufen, habe gesagt, gut, ich fahre hier jetzt weg. Bochum, Hamburg könnte 3 Stunden dauern. Und dann hörte ich schon so Geklapper. Was macht ihr denn so? Ja, wir backen. Habe ich gedacht, gut, dann will ich euch mal nicht lange stören. Und habe dann aber während der Fahrt an meine Familie gedacht. Wir haben übrigens eine sehr kleine Küche, das glaubt mir zwar keiner, aber da passen nicht mehr als 3 Leute rein. Darum habe ich selber nie mitgebacken. und hatte auch nicht wirklich Ahnung von Backen. Ich wusste nur, dass es lecker ist und dass man auch mal zwischendurch naschen kann. Und wenn man sich das Lied gut anhört, dann weiß man, das hat kein Bäcker geschrieben, denn das ist ja ein chaotisches Lied. Da passieren ja lauter so Sachen, die lieber nicht passieren sollten.
Das ist, glaube ich, ein seltsames Rezept, das funktioniert aber.
Man kann es backen, ja. Ich habe schon Rezepte, also Plätzchen bekommen. Das Fragwürdigste ist die Milch. Ja. Die sollte wirklich nur in Spurenelementen drin sein. Aber das Lied war tatsächlich dann fertig, so vor mich hingesungen im Auto. Vielleicht noch nicht jedes Wort und ich konnte es in der Küche oder im Eingang dieser kleinen Küche der Familie vorsingen. Und unser Andreas, der war damals so gut 3 Jahre alt oder knapp 4, ist mit dem Lied auf den Lippen ins Bettchen gegangen, eine Etage höher, und hat es etwas anders gesungen als ich. Ein paar Töne gerade gerückt, so kindlich gerade gerückt. Ja. Und so ist es heute ein Volkslied geworden. Also er ist eigentlich der Mitkomponist.
Das heißt, seine Version hat sich durchgesetzt.
Ein paar Töne, nicht? Also für Musiker vielleicht interessant, die Tonika, der Grundton, kommt in dem Lied schon am Anfang. In der Weihnachtsbäckerei, klingt wie ein Schluss. Mhm. Eigentlich habe ich es, glaube ich, in der Weihnachtsbäckerei als Auftakt geschrieben. Ja. Und sowas hat er geglättet und damit hat er mir geholfen, das Lied wirklich noch kindgerechter zu machen.
Dann kam das öfter vor, dass Ihre Kinder die Melodien ein bisschen gerade gerückt haben?
Ja, die Texte.
Die Texte?
Ja, unser Alexander, der ja ein recht erfolgreicher Songwriter geworden ist, der hat mich oft darauf aufmerksam gemacht, dass irgendein Wort nicht so richtig passt. Also es gibt nicht viele Beispiele, die ich weiß, aber es gibt zum Beispiel das Lied "Ich bin ein Junge mit 2 schnellen Füßen, mein allergrößtes Glück ist Tore schießen". Mhm. Und da hatte ich irgendwann getextet "Ich bin ein Junge und bin hart im Nehmen". Dann hat er gesagt, was das denn? Hart im Nehmen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel mehrfach mit ihm gehabt. Er hatte immer schon ein gutes Gespür für Wörter, die noch nicht richtig gut sitzen. Mhm. Aber kompositorisch haben meine Kinder sonst nicht sehr viel Einfluss auf meine Lieder genommen. Sie haben sie nur zum Glück oft schon als Entwurf gesungen. Das war für mich oft so eine Bestätigung, du bist auf der richtigen Spur. Ja. Wenn ich in unserem Wohnzimmer saß, zur Gitarre mal angefangen habe, was zu singen, und sie haben es quasi mitgenommen in ihre Zimmer und ins Badezimmer, wie auch immer. Ja. Das war für mich ganz wichtig.
Und gab es auch mal Fälle, in denen die Kinder gesagt haben, lass es, vergiss es, das ist nichts? Also auch mal harsche Ablehnung?
Nein, sie waren immer konstruktiv. Und wenn sie nicht eingestiegen sind auf ein Lied, dann habe ich eher gedacht, was ist an diesem Lied falsch? Denn das Normale war ja, dass sie es sofort aufgegriffen und gesungen haben. Und es kann Entwürfe gegeben haben, die habe ich dann aber natürlich vergessen, die Entwurf geblieben sind, weil keiner eingestiegen ist zu Hause. Es ist ja immer mein allererstes Publikum gewesen,
in den frühen Jahren übrigens. Das war schon der Gradmesser, wenn man sagt, mein erstes Publikum sind die eigenen Kinder.
In den frühen Jahren.
Und wenn bei denen nichts passiert,
ja, dann stimmt was nicht mit dem Lied. Und meine Frau ja übrigens auch, die singt ja nun mal sehr gern. Aber als die Kinder so 8, 9, 10 Jahre alt wurden, da haben sie ja selber auch zu Hause Musik gemacht. Und ich habe dann immer weniger zu Hause komponiert und mehr im Auto unterwegs und auf Tourneen. Und dann habe ich eigentlich doch mehr oder weniger die fertigen Lieder zu Hause gehabt. Und an denen musste dann auch nicht mehr viel irgendwie hin und her gerückt werden.
Ein Lied, das mir sehr, sehr gut gefällt, ist "Leben ist mehr".
Ja, danke.
Die Geschichte dahinter ist aber witzig, weil sie eigentlich als was ganz Schlimmes erlebt haben.
Das Peinlichste überhaupt.
Das wäre, wenn ich eine Sendung
verschwinde.
Nee, aber das ist nur so schön menschlich. Auch bei dem so perfekten Rolf Zukowski ist mal was schiefgegangen.
Aber wer ist schon perfekt?
So.
Auf der Erde wurde keiner je entdeckt.
Ja. Sie wollen die Geschichte wegsingen? Nein, wir bleiben aber da.
Sie steht ja auch in meiner Biografie. Also so Entstehungsgeschichten sind, glaube ich, mit das Interessanteste in diesem Buch. Ich habe tatsächlich einmal, als ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, Tourneen, Fernsehen, eine eigene Rundfunksendung, sogar 2 Rundfunksendungen, NDR 2 und NDR 1, ein Konzert vergessen. An einem Sonntagnachmittag. Ich kam von meiner Sendung in Kiel, Sonntagskinder. Und habe gedacht, gut, heute Nachmittag ist wirklich nichts. Ich lege mich aufs Sofa und jetzt ist mal Sonntag. Und dann habe ich abends, es war die Zeit, als alles noch analog war, den Anrufbeantworter abgehört. Und da war eine verzweifelte Kindergärtnerin drauf, aus Kuhstedt in Niedersachsen. Herr Zukowski, Sie wollten doch heute kommen. Ja, jetzt kann ich drüber lächeln. Und das waren 3 Anrufe und der dritte war ziemlich verzweifelt. Ich glaube, ich muss die Leute jetzt nach Hause schicken.
Scheußlich.
Dann habe ich einen Entschuldigungsbrief geschrieben, habe ihn im Hamburger Nachtpostamt am Hauptbahnhof abgegeben, was eine halbe Stunde Fahrt von uns zu Hause ist. Aber mir war es ganz wichtig, dass die morgens schon meine Entschuldigung sehen. Und habe auch gleich angekündigt, dass ich jetzt nicht nur einmal kommen werde, sondern einmal nur für die Kinder, damit sie Rolf kennenlernen, wie er wirklich ist. Und dann gerne das Konzert, das fürs ganze Dorf sein sollte, im großen Festsaal des Dorfes, Gemeindesaal. Und hatte sehr viel Presse. Nicht nur gute, aber hinterher alles wieder gut. Mhm. Und in dem Sinne ist dieses Lied dann entstanden, weil ich nie wieder ein Konzert vergessen wollte. Ja. Und auf einer der nächsten Fahrten von Kiel nach Hamburg, Sonntagnachmittag, habe ich dieses Lied geschrieben, gesungen, Leben ist mehr als Rackern und Schuften. Eigentlich wie eine Art Selbstermahnung, wenn man so will. Ist übrigens eines meiner beliebtesten Lieder bei Erwachsenen, vor allem wenn sie in Pension gehen. Da wird es ihnen ganz oft vorgesungen. Ja. Vielleicht ist es auch hier im Haus schon geschehen. Ja. Und es wird gerne umgetextet. Es gibt Kita ist mehr, Pflege ist mehr. Also diese drei Wörter, die bieten sich wohl sehr an, um Spezialtexte zu machen.
War aber dann aus Ihrem Leben gegriffen, weil es einfach zu viel wurde. Zu viele Termine,
ja, und
zu viel
Stress. Wir haben auch noch nicht gut geplant. Meine Schwägerin, die hat ja ganz viel mit mir aufgebaut, hat eigentlich langsam erst gelernt, mit mir einen Kalender zu strukturieren. Mhm. Wir haben in den ersten Jahren einfach alles angenommen. Ich habe mich ja gefreut über Anfragen und habe gar nicht gefragt, ob Passau in der Nähe von Flensburg liegt oder Stuttgart in der Nähe von Emden oder so. Ich bin wirklich kreuz und quer durchs Land gefahren. Das haben wir dann wirklich gelernt, zu sagen, komm, es muss alles irgendwie sinnvoll zusammenhängen, so wie jetzt auch diese Reise, auf der ich heute hier angekommen bin, die ist ja von Hannover über Belgien, Saarbrücken hierher gefahren. Das lässt sich ja gut fahren.
Die Karte mal angeguckt vorher.
Und dann aber auch, dass man sagt, zwischen diesen Intensivphasen muss es auch Erholungsphasen geben. Ich habe auch wieder Phasen gehabt, wo wir zu viel gemacht haben, aber so intensiv, dass ich ein Konzert vergessen habe, ist es nie mehr geworden.
Ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, dieses unfassbar hässliche Gefühl, das sich so richtig reinbohrt.
Ja, man braucht vielleicht auch diesen Schock.
Einmal, aber bitte nicht öfter. Ja. Herr Zukowski, berühmt und ich glaube bis in alle Ewigkeit sind natürlich diese großen Auftritte mit Kindern, die Sie hatten. Wir kennen es aus dem Fernsehen, aber Sie waren tatsächlich ja auch in Ihrem Nahbereich oder in der ganzen Republik, haben wir ja gerade gehört, mit den Kindern auf der Bühne. Und das Schöne ist, dass Sie, glaube ich, viel Kontakt auch noch haben zu den Kindern von damals.
Zu den Chören und den Chorleiterinnen und Chorleitern.
Und wir haben auch ein Kind hier jetzt gleich auf dem Schirm, das Sie grüßen möchten. Kerstin Ott stand als ganz, ganz kleine Achtjährige mit Ihnen zusammen auf der Bühne. Und die etwas ältere Kerstin, die wollte Sie unbedingt grüßen.
Das ist sehr lieb.
Mein lieber Rolf, ich sitze gerade im Auto auf dem Weg vom Auftritt nach Hause und ich musste gerade an dich denken und vor allen Dingen auch an unseren letzten Auftritt. Wirklich, das hat mich so, so doll berührt und es war eine große Ehre für mich, mit dir zusammen auf dieser Bühne zu stehen. Du bist einfach ein absoluter Held für mich. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ich wünsche dir heute das Allerbeste, was ich dir wünschen kann. Und bis bald, mein Lieber. Alles Gute.
Das ist eine so liebe Person.
Ja, und da glänzen die Augen richtig. Ja. Ganz viel Zuneigung. Sie standen bei Giovanni Zarrella in der riesen ZDF-Show mit Sascha auf der Bühne und haben so einen tollen Auftritt
da. Ich wollte nie erwachsen sein.
Haben sie geschrieben für Peter Maffay.
Den Text.
Also da haben sich ganz viele Kreise wieder geschlossen.
Ja.
Kerstin Ott ist jetzt natürlich ein prominentes Beispiel einer jungen Sängerin, die mit Rolf Zukowski auf der Bühne stand und jetzt ihre eigene Karriere gemacht hat. Aber ich glaube, Sie haben vor allem aus der ersten Generation der Freunde noch Kontakte. War das auch, sind das die bewegendsten Begegnungen, weil das einfach so die Anfänge nochmal lebendig macht?
Ich würde mal sagen, die familiärsten. Wir waren in diesen ersten Jahren von Duda im Radio mit Nils Peters bis zu Und ganz doll mich und dann Es gibt noch echte Kinder, diese 81 bis 84er Jahre, waren wir eine Gruppe, die so viel unterwegs war gemeinsam.
Wächst man zusammen.
Da hat man so ein Gefühl wie Familie auf Reisen. Mhm. Und für die mitsingenden Kinder waren ja die Proben in unserem Wochenendhaus hinter dem Elbdeich, westlich von Hamburg, die Bahnreisen, die Flugreisen, die Garderobengespräche, die Backstage-Gespräche, das war eigentlich das Ding, was sie liebten. Die Auftritte waren auch wichtig und schön, haben sie auch gern gemacht. Mhm. Aber am erfülltesten waren sie, wenn sie nach Hause fuhren, von den Künstlern, die sie kennengelernt haben. Ich habe viele Kinder zum ersten Mal im Flugzeug neben mir gehabt, ihren ersten Flug erlebt, diese Aufregung. Und das hat uns einfach sehr stark zusammengeschweißt. Und die Gefühle, die wir damals füreinander hatten, waren wirklich eher wie nicht nur Freunde. Rolf und seine Freunde, das Wort war berechtigt, sondern manchmal hatte man eher das Gefühl wie Bruder und Schwestern und Onkel und Tante und so weiter. Und das ist bei den späteren Besetzungen nicht mehr ganz so intensiv geworden, aber freundschaftlich ist es immer geblieben. Auch die Kinder der 90er Jahre haben zu mir ein sehr, sehr schönes Verhältnis. Man sieht in meinem Buch ein Bild, wo ich ein Freundetreffen im Hamburger Planetarium organisiert habe. Das sind alle Kinder ungefähr bis 1995, jetzt erwachsen. Und wenn ich die Gesichter sehe, habe ich sehr ähnliche Empfindungen wie bei den Kindern der frühen Jahre. Nur, dass wir uns nicht ganz so nah gekommen sind, weil es nicht mehr so viele Anlässe gab. Mhm.
Aber sicher was Besonderes gewesen, dann zum Beispiel Kerstin Ott auf der großen Bühne dann wieder zu sehen und die ganze Wertschätzung zu spüren.
Ja, und bei Kerstin auch zu spüren, dass sie in diesem Lied Ich wollte nie erwachsen sein so ganz, ganz viel Seele spürt. Ich meine, sie ist ja eine Frau, die sich in ganz vielen Dingen ganz ehrlich äußert. Sie ist auch eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Schlager für mich darum. Und sie spricht mich auch persönlich sehr an, obwohl wir bestimmt nie was miteinander zu tun hatten. Aber es ist eine herzliche Grundstimmung da und die spüren wir beide und die kommt ein bisschen aus der Kindheit. Ich glaube, sie kommt aber auch noch mehr daher, dass wir beide ehrlich sind in dem, was wir tun, dass wir kein Image aufgebaut haben und dass wir diesen Weg gegangen sind, auch wenn es manchmal wirklich nicht ganz einfach war, weil man sich ihre Songs anhört, dann ist es nicht nur ein bisschen Mut, das ist schon sehr viel Mut, was sie da äußert. Regenbogenfarben und ähnliche Dinge oder Nacht sind alle Katzen grau. Also in dem Sinne ist Kerstin schon eine Frau, die ich auch sehr bewundere. Mhm.
Wenn Sie jetzt gerade Image angesprochen haben, Sie wollten, glaube ich, irgendwann auch wieder, was heißt Sie wollten, Sie haben es ja auch geschafft, als Erwachsenenkünstler, sind immer so, Hilfsbegriffe, ne? Als Erwachsenenkünstler auch ernst genommen werden und nicht nur als der Familien- und Kinderliedermacher. Wie oft haben Sie sich da missverstanden gefühlt, weil man Sie da nicht wirklich sehen wollte?
Das war eigentlich nicht das Thema. Die Frage ist eher, welche Resonanz bekommt man? Rolf und die Kinder, Rolf und seine Freunde, da wusste man ziemlich genau, wenn du ein Lied hast, das wirklich die Kinder erreicht, dann hast du sofort auch wieder Rundfunk, Fernsehen, Schallplattenverkäufe. Es fing schon mit meinem Album Kinder werden groß an, 1985. Da ist übrigens ein Song drauf, den ich auch bei Dieter Thomas Heck gesungen habe. Kinder werden groß und er hatte Tränen in den Augen, weil gerade seine Tochter aus dem Haus ging. Das ist eines der ersten Lieder für Eltern, die ich geschrieben habe. Und da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass man schneller das auch in Radioprogrammen hört und dass man etwas mehr diesen Bogen zwischen den Kindern und den Erwachsenen, den ich da in Liedern geschlagen habe, auch hörbar macht. Es ist so, bei Kinder werden groß hat der Rundfunk langsam mitgezogen. Mehr so die Sendungen, die auch Schlager spielten, obwohl es diese strenge Formatierung dann noch gar nicht gab. Aber der Rundfunk ist am stärksten auf mein Lied Leben ist mehr eingestiegen. Und das verdanke ich übrigens auch jemandem bei der Plattenfirma, der den Mut hatte zu sagen, Rolf, den Weg hin zum Familienkünstler, den gehen wir. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie ein Duda im Radio nach dem anderen. Und die Anerkennung ist über die Jahre bei vielen Menschen immer größer geworden. Sie sagen dann immer, du bist unser Lebensmusikbegleiter, nicht nur in der Kindheit. Aber es gibt auch sehr viele, die dieses Repertoire gar nicht kennen. Und die kann ich eigentlich nur einladen, auch durch die Biografie, vielleicht diese Seite von Rolf Zukowski auch noch kennenzulernen. Aber das Kinderrepertoire ist das Herzstück. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich daran Zweifel habe. Also ohne dieses Kinderrepertoire bin ich auch nicht ich.
Ja, nee, das wollte ich auch nicht aus Ihnen rauskitzeln, dass Sie sich davon distanzieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es geschmerzt hat, manchmal nicht den ganzen Rolf Zukowski zeigen zu dürfen in seiner ganzen Power.
In dem Moment, wo etwas neu ist, hat man immer gewisse Wünsche, dass es wahrgenommen wird. Über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich dadurch auch ein bisschen spannend geblieben bin. Dass es Seiten und Facetten meines Schaffens gibt, mit denen ich die Leute überraschen kann. Und das ist schön, wenn man älter wird und die Leute sagen, ja, wir kennen doch alles von dir. Dann sagen, ja, kennst du das, kennst du das, kennst du das? Nein, das wurde über die Jahre eigentlich immer weniger schmerzhaft. Als junger Mensch, der so im Aufbruch ist, hat man vielleicht so Wünsche, Träume und möchte gewisse Songs, an die man sehr glaubt, richtig durchsetzen. Aber dann kamen so Lieder wie Achterbahn zum Beispiel, was sehr, sehr viel im Radio lief. Und ich habe gemerkt, auf der Ebene wirst du auch wahrgenommen. Und das ergänzt das Kinderlied schaffen und bringt eine Art von Repertoire in die Häuser, in die Familien, das vielleicht sehr typisch ist für dich. Die einen sehen da mehr den Schwerpunkt, die anderen da. Die älteren Menschen haben inzwischen übrigens auch diese lebensbegleitenden Lieder zum Lebensabschied entdeckt von mir. Es gibt ein Album, das heißt Deine Sonne bleibt. Und da ist ein Lied drauf, das heißt Drüben. Das habe ich in den letzten Lebenstagen meiner Mutter geschrieben. Es wird heute viel bei Beerdigungen gespielt. Also der Bogen hat sich bis dahin gespannt. Und darum habe ich heute nicht den geringsten Schmerz, was dieses Thema angeht.
Also Lebensbegleiter ist, glaube ich, ein wunderschönes Wort, um so ein Künstlerrepertoire dann auch zu beschreiben. Jetzt sind Sie 75 geworden. Wir haben schon zusammen ausgemacht, dass Sie mit 80 im Container mit Ihrer Frau gemütlich feiern in aller Zweisamkeit. Was wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen? Jetzt in diesen, ich nehme jetzt einfach mal diese 5 Jahre bis zur nächsten Marke, bis zur 80. Gibt es da einen großen Traum?
Ich fange mal mit dem kleinen Traum an, der ist komisch, aber sehr ernst gemeint. Ich habe ein Privatbüro. In diesem Büro ist sehr, sehr viel gesammelt, was mir viel bedeutet. Ich muss das aufräumen. Ich bin es meinen Kindern schuldig. Ja. Es kann sein, dass ich irgendwann nicht mehr da bin und dann stehen die davor und sagen, und das hat er uns nun überlassen, hinterlassen. Das geht einfach nicht. Wir haben so viele Formate. Es gibt VHS-Kassetten, es gibt CDs, es gibt sonst was an Erinnerungen von Tourneen, es gibt Verträge, die wirklich nicht mehr wichtig sind, es gibt Protokolle, es gibt GEMA-Unterlagen, was weiß ich. Ich glaube, ich muss mich 2 bis 3 Monate nur damit beschäftigen, damit ich die innere Ruhe habe. Dieses Büro ist zwar immer noch ganz eindeutig deins, aber du kannst es vielleicht irgendwann auch deinen Kindern hinterlassen und sie werden nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist ein ernsthaftes Anliegen von mir, weil ich das immer so, wenn ich nach Hause komme, denke, wann gehst du an diesen Schrank ran? Wann gehst du an den Schrank ran? Aber ein Reisewunsch.
Ich glaube, wenn ich da noch sagen darf, ich glaube, was da passiert, wenn Sie in diesem Büro sitzen, A, werden Sie wieder in Erinnerungen schwelgen, natürlich, und wahrscheinlich lieber nochmal 10 bis 20 Lieder komponieren und das Büro bleibt genauso chaotisch, wie es jetzt ist.
Es kann passieren, dass ich mit den Sachen in der Hand plötzlich wieder kreativ werde, aber gut, dann soll das auch so sein, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt Reisewünsche schon lange, die Lofoten zum Beispiel. Mhm. Ich liebe ja den Norden sehr, ich mag auch ganz gerne im Süden sein, aber diese große Wärme ist eigentlich nicht so mein Ding. Wir haben ja auch die Packeisgrenze schon befahren mit der MS Europa und die Lofoten sind so eine Inselgruppe, die mich schon lange reizt. Die kann man mit dem Wohnmobil besonders gut bereisen, weil das so eine durchgehende Straße ist mit Tunneln und Brücken und es ist ebenso die nordwestlichste Ecke Europas und Norwegen ist ein Land, in dem man, glaube ich, sehr, sehr gut auch mal mit dem Auto irgendwo stehen bleiben kann. Das wollen wir, wenn es irgend geht, im nächsten Sommer schaffen, meine Frau und ich. Unser VW-Bus ist ein bisschen unser zweites Zuhause dann, obwohl wir gerne lieber in Hotels wohnen und im Wohnmobil nur zur Not. Ich glaube, in Norwegen werden wir mehr im Wohnmobil als im Hotel wohnen. Das Land ist nun mal so. Das mit dem Schiff haben wir schon erzählt. Dass mir das zum Geburtstag geschenkt wurde, hätte ich ja nie erwartet, denn diese Reise hatte ich eigentlich schon abgeschrieben. Es gibt noch eine andere große Reise, die ist an einem Song besungen, wenn dieses Lied ein Oldie ist, mit meinem damals, glaube ich, 12, 13-jährigen Sohn Andreas. Da heißt es auch, vielleicht fliegst du dann mit mir nochmal im Raumschiff um die Erde. Und diesen Traum habe ich ernsthaft lange Jahre gehegt, dass ich gedacht habe, vielleicht schaffst du es in deinem Leben noch einmal die Erde zu umrunden. Denn die hat mich ja schon sehr beschäftigt. Meine Heimat
ist ein kleiner. Sie müssen den Amazon-Chef nur fragen. Ja. Für ein paar Millionen Bezos, nimmt er sie mit.
Also, ich weiß meine nicht, Heimat ist ein kleiner blauer Stern. Ist ein Buch, das übrigens basiert, das Lied basiert auf einem Bilderband von dem russischen Kosmonauten, amerikanischen Astronauten, unser Heimatplanet. Inzwischen ist mir aber klar, ich bin in dem Alter, wo es gesundheitlich fragwürdig wird, solche Reise anzutreten. Ich bin aber auch inzwischen der Meinung, das Geld, das man dafür ausgibt, das kann man wirklich sinnvoller investieren. Es gibt auf der Erde sehr, sehr viele Dinge, die man damit zurechtrücken könnte. Das können Hungersnöte sein, das können aber auch Infrastrukturfragen sein. Darum glaube ich, ich hätte heute ein richtig schlechtes Gewissen, auch wenn ich es geschenkt kriegen würde, so viel Geld im Weltraum zu verballern.
Kann ich nachvollziehen. Ich sehe Sie jetzt tatsächlich erstmal mit dem VW-Bus auf den Lofoten, endlose Straßen, einsame Straßen,
Mitternachtssonne
und wieder, Sie fangen aus der Luft wieder jede Menge Melodien und tolle Ideen. Das wäre sehr schön.
Ja.
Herr Zukowski, ich danke Ihnen für den Besuch. Bleiben Sie so aktiv und machen Sie weiter. Der Familienbegleiter muss uns treu bleiben. Ich danke Ihnen sehr.
Danke für dieses intensive Gespräch.
Assenheimers Promi Talk. Jeden Samstag ab 10 in SWR 4 Baden-Württemberg.